Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
Ich bin dann mal weg. Harpe Kerkelin hat es vorgemacht. Seit Jahren pilgern immer mehr Menschen. Frank Kaper ist neuer Pilgerpastor der Nordkirche. Ich frage ihn, was genau ist eigentlich Pilgern?
Wandern mit einer spirituellen Offenheit. Wandern mögen auch viele Menschen ganz gerne. Sich draußen zu bewegen, spazieren zu gehen, finden ja ganz viele Leute ganz, ganz schön. Und beim Pilgern kommt eben noch dazu, dass man das tut in einer bewussten Offenheit für Gott oder für spirituelle Inhalte.
Also, dass man sich das vornimmt, sozusagen, dafür offen zu sein.
Ja, dass man, also wenn man jetzt zurückblickt, zum Beispiel ins Mittelalter, dann sind ja quasi Menschen damals losgezogen, um in Santiago dann einen Ablass für ihre Sünden zu bekommen. Und zumindest wir als evangelische Pilger haben ja nicht die Vorstellung, dass man irgendwie nach Santiago läuft und dann kriegt man einen Ablassbrief und damit steht man dann nachher beim jüngsten Gericht vor Gott, sondern dass man auf den Weg geht und dass man darauf hofft oder vielleicht auch zumindest den Wunsch hat oder die Vorstellung, dass in spiritueller Weise dieser Weg etwas mit einem anstellt.
Was passiert dabei äußerlich, wenn man pilgert?
Also äußerlich ist es so, dass man mal mit seinen Grenzen in Berührung kommt. Also man kann manche Tage total erschöpft und kaputt an seinem Ziel ankommen und merkt, dass man das, was da einem auf dem Weg begegnet, nicht voll in der Hand hat.
Aber das kann einem ja beim normalen Wandern auch passieren. Also finden da Gebete statt oder?
Und da muss man auch unterscheiden, ob Leute einzeln pilgern gehen. Da würde ich sagen, wenn Menschen zum Beispiel auf den Jakobsweg alleine pilgern gehen, dann ist schon alleine der Weg als religiöses Referenzsystem entscheidend, weil die ja oft an Kirchen vorbeikommen, da ihre Stempel bekommen, in Pilgerherbergen, die von Mönchen oder Nonnen betrieben werden und so. Da liegt sozusagen das Geistliche auf dem Weg. Oder wenn man am Cruz de Ferre vorbeikommt, wo die Pilger alle die Steine abgelegt haben, dann ist alleine das Ablegen von Last ist ja schon ein spirituelles Symbol, ein existenzielles, aber vielleicht auch ein spirituelles Symbol. So. Und wenn wir aber mit einer Gruppe losgehen, dann hat der Tag eine ganz klare Struktur. Wir beginnen morgens mit einem Tagesimpuls, dann gibt es eine Zeit im Schweigen. Wir gehen jetzt, wenn wir im Sommer nach Norwegen gehen, werden wir 2 Stunden ungefähr vor der Mittagszeit schweigen und am Nachmittag ist es dann eher so im allgemeinen Austausch, wie sich das so in der Gruppe dann findet, wer da mit wem noch irgendwie das Gespräch aufnimmt oder fortführt. Und am Abend gibt es dann so einen geistlichen Tagesabschluss, wo man den Tag nochmal Revue passieren lässt und auch mit den anderen nochmal darüber sprechen kann, was einen so bewegt hat, was einem durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht auch, was man begriffen hat oder woran man gerade so rumknabbert.
Warum ist Pilgern wieder so in? 2001, meine ich, hat Harpe Kerkelin seine Tour gemacht, wo dann das Buch nachher entstanden ist. Ich bin dann mal weg. Was treibt da Menschen jetzt so an, das Pilgern wieder zu suchen?
Also es ist wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie die Zahlen nach oben gegangen sind. In den 70er Jahren habe ich mal eine Statistik gesehen, sind insgesamt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 300 Menschen in Santiago angekommen. Im vergangenen Jahr waren es über 400.000 Menschen. Und die drittgrößte Gruppe der Menschen, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind, sind Deutsche. Ich glaube, dass das Pilgern so angesagt ist, das hat ursprünglich tatsächlich diesen Harpe-Kerkeling-Effekt gehabt, weil dieses Buch auch auf eine besondere Weise und auf eine ganz niedrigschwellige Weise beschrieben hat, was dieser Weg mit einem machen kann. Aber ich glaube, mittlerweile kann man das fast 20 Jahre später auch kaum noch mit dem Harpe-Kerkeling-Effekt erklären. Ich glaube, das ist eine andere Nachhaltigkeit. Menschen kommen begeistert von ihren Wegen wieder. Andere sehen, da ist jemand losgegangen und war 3,5 Wochen weg. Und wenn der wiederkommt und so strahlt und erzählt, was Begeisterndes ihm oder ihr auf dem Weg passiert ist, dann lässt das natürlich auch andere Leute nachdenken, oh ja, das möchte ich auch gerne, weil das scheint ja was ganz Bewegendes zu sein, was ganz Essentielles, was einem da auf dem Weg passieren kann.
Und gepilgert wird ja nicht nur nach Santiago, sondern auch einfach hier in Norddeutschland.
Es gibt immer noch die klassischen Pilgerziele des Mittelalters. Also Santiago ist natürlich immer noch das Hauptpilgerziel, aber es pilgern auch noch Menschen nach Rom. In Skandinavien sind die beiden großen Pilgerziele Trondheim, der mittelalterliche Name ist Nidaros, wo die Gebeine des heiligen Olaf liegen. Also für uns aus Hamburg vom Pilgerzentrum ist das ein wesentliches Pilgerziel auch. Und in Schweden, in Vadstena, das Birgittenkloster und die Stadt Vadstena ist sozusagen das zweite große skandinavische Pilgerziel.
Man kann sich ja auch kleinere Touren suchen. Man kann ja auch nur einen Tag lang pilgern, oder? Muss man dafür gleich 3 Wochen weg sein?
Also ich würde sagen, der einfachste Pilgerweg beginnt ja direkt vor der eigenen Haustür. Man kann einen halben Tag unterwegs sein und wir bieten auch ganz unterschiedliche Formate an. In Hamburg gibt es zum Beispiel den Rauswege-Pilgerweg durch den Stadtpark. Der hat eine Länge von 5,5 Kilometern und den kann man also in 3-4 Stunden gut gehen und kann als Hamburgerin oder als Hamburger da sich sozusagen in seinem Alltag Impulse geben lassen. Und dann gibt es in der Nordkirche viele Kirchenkreise und Gemeinden, die so Tagesangebote machen, wo man zum Beispiel auf der Via Baltica eine Etappe geht von 20 Kilometern. Und also entweder man schließt sich irgendwelchen Gruppen an. Es gibt ein reiches Pilgerleben in der Nordkirche und auch überhaupt in ganz Deutschland. Aber man kann natürlich auch vieles auf eigene Faust machen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man auch ständig, wenn man in irgendwelchen Wäldern unterwegs ist, die Jakobsmuschel. Und das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass man auf einem Jakobsweg getroffen ist, der letztendlich nach Santiago führen würde. Also ganz Norddeutschland ist durchzogen von einem Netz von Jakobswegen, die quasi letztendlich dann immer nach Spanien führen.
Was sind das jetzt für Leute, die da mitpilgern? Also muss man da besonders fromm dafür sein? So, was sind das für Typen, die mit ihnen mitgehen?
Also erstmal finde ich, dass das eine ganz große Mischung ist, weil, glaube ich, diese Attraktivität, die das Pilgern hat, die trifft ganz unterschiedliche Menschen. Und es ist gerade das Tolle, dass das so niedrigschwellig ist. Wenn wir das Beispiel Hape Kerkeling sehen, das ist ja jemand, der zwar katholisch geprägt ist, aber der zu dem Zeitpunkt, als er losgegangen ist, kein besonders kirchlich gebundener Mensch gewesen ist. Und ich weiß gar nicht, wie er das inzwischen beschreiben würde. Aber das zeigt eben auch, dass Menschen, die sich auf eine spirituelle Suche machen, nicht zwangsläufig kirchenaffin sein müssen. Wir haben unter den Pilgern auch Menschen, die gerne auch einen Sonntagsgottesdienst besuchen. Aber für viele ist das Pilgern eine gute Alternative, eine andere Art von Gottesdienst. Ich finde ja, dass wenn wir so einen Weg gehen, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, wo man einen Anfangsimpuls hat und eine Zeit im Schweigen und gemeinsame Gebete und Lieder unterwegs, dann ist das eigentlich wie ein Gottesdienst, den man auf einem Weg begeht. So. Und mein Eindruck ist, dass viele von den Menschen, die in den letzten Jahren mit mir unterwegs waren, dass die sowas nicht in irgendwelchen 4 Wänden gesucht hätten, sondern dass das genau die Form ist, die ihnen entspricht, Gott in der Natur zu suchen und in der Schöpfung, wie wir in der Kirche zu sagen pflegen.
Würden Sie dann sagen, Pilgern ist interreligiös oder pilgern die Christen zusammen und die Muslime zusammen und die Juden zusammen?
Also erstmal ist es etwas, was sehr offenbar allen Religionen zu eigen ist. Das finde ich jetzt eine ganz, ganz interessante Beobachtung, dass wenn man sich da mal gedanklich mit beschäftigt, dass man dann darauf kommt, dass in allen Weltreligionen es Pilgerorte gibt. Also Bodh Gaya als der Ort der Erkenntnis des Buddha ist sozusagen der buddhistische Pilgerort. Mekka, aber auch noch andere Orte im Islam. Varanasi ist ein buddhistischer Pilgerort. Jerusalem war ein ganz, ganz starker Pilgerort. Als es den Tempel noch gab, war klar, dass die Juden nach Jerusalem gepilgert sind. So. Und nicht zuletzt natürlich wir Christen. Es ist so, dass ich das immer mal erlebt habe, dass wir Leute sowieso ja nicht fragen, welcher Religion gehörst du an? Und wenn ich jetzt wüsste, dass ein Muslim bei mir mitgehen würde, würde ich nicht sagen, nee, du hast hier nichts zu suchen, sondern herzlich willkommen. Wer weiß, vielleicht am Ende des Tages glauben wir vielleicht doch an den gleichen Gott, dann ist es ja gut, wenn wir schon mal zusammen unterwegs waren. So. Aber also dieses ganz Interreligiöse kommt weniger vor als das Interkonfessionelle. Also zwischen verschiedenen christlichen Konfessionen gibt es da im Grunde gar keine Begrenzung mehr. Wir sind offen, wenn am Pilgerzentrum St. Jakobi in Hamburg ist irgendwie klar, dass wir offen sind für natürlich für freikirchliche Menschen, katholische, evangelische gleichermaßen alle bei uns mitgehen können.
Und auch für Menschen, die sagen, ich habe damit noch gar nichts zu tun.
Es ist ja eine tolle Möglichkeit, überhaupt mit der Kirche oder mit Glaubensthemen überhaupt mal mit in Berührung zu kommen. Und wir machen bei uns in Hamburg an der Hauptkirche St. Jakobi beim Pilgern nicht irgendwie erstmal eine Eingangskontrolle und fragen, bist du überhaupt Kirchenmitglied in irgendeiner Kirche, sondern wir fragen, wie heißt du und mit welchen Gedanken bist du heute hier? Es ist mir schon öfter passiert, dass dann erst nachträglich irgendwann Menschen gesagt haben, Mensch, ich bin vor 15 Jahren aus der Kirche ausgetreten oder ich bin im Osten aufgewachsen und ich hatte nie irgendwie einen Kirchenbezug, aber jetzt habe ich durch das Pilgern eine Idee davon bekommen, was Glauben für mich in meinem Leben für eine Bedeutung bekommen könnte.
Mit was für Sehnsüchten oder Fragen kommen Menschen zum Pilgern?
Also es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wann sich Menschen auf Pilgerwege begeben, wenn sie alleine losgehen. Und im Kern kann man sagen, es gibt sozusagen zwei klassische Ausgangsmotive. Das eine ist, wenn Menschen in Krisen gekommen sind. Und das zweite ist, wenn Menschen an eine Schwelle in ihrem Leben gekommen sind. Und das ist auch, trifft auch mit meiner inneren Statistik zusammen sozusagen. Ich habe ja als Pilgerpastor in Hamburg auch mit Menschen zu tun, die ich manchmal nur einmal sehe, wenn die bei uns im Pilgerbüro aufschlagen oder wenn sie bei uns bei der Pilgervesper sind, mir dann davon erzählen, wo sie hingehen und manchmal auch erzählen, was ihre Rahmenbedingungen sind. Und da kommt es tatsächlich öfter vor, dass Menschen dann gehen, wenn sie sich gerade von ihrem Mann oder ihrer Frau getrennt haben oder wenn sie ihre Partnerin oder ihren Partner verloren haben oder am Ende der Berufstätigkeit oder am Ende der Schulzeit. Also an solchen Schwellen oder eben in solchen kritischen Lebensphasen, wo man irgendwie überlegen muss, wo geht mein Weg weiter? Das suchen Leute, wenn sie sich auf den Weg begeben.
Also Orientierung, aber wird da auch Glauben oder Gottesbegegnung sowas tatsächlich auch gesucht?
Ich glaube, manche Menschen würden das nicht so beschreiben. Also sie würden sagen, ich begebe mich auf den Weg und guck, was der Weg mit mir macht. Und auch da ist wieder Hape Kerkeling, finde ich, ein total interessantes Beispiel, weil der geht in einer Krisensituation, hat gerade einen totalen Burnout gehabt und geht mit einer, glaube ich, gar nicht vorhandenen religiösen Erwartung. Und wenn man sein Buch liest, dann beschreibt er, dass dieser Weg einen Menschen leer macht durch die Anstrengung und durch das, was man da erlebt. Und dass diese Leere, das ist jetzt ein Zitat aus dem Kopf, dass diese Leere dann ganz mühelos von Gott gefüllt werden kann. Derjenige, der also losgegangen ist ohne eine religiöse Erwartung, dem begegnet Gott dann auf dem Weg und er schreibt am Ende ein Buch, in dem er das so explizit beschreibt. Ich fand das total interessant und das macht mir auch klar, dass wir nicht Leute immer dazu drängen müssen, dass sie das so explizit sagen, weil Gott schon wissen wird, was er mit den Leuten vorhat. So. Und manchmal, glaube ich, braucht es nur auch eine Offenheit und ein Gespür dafür zu gucken, vielleicht hat diese oder jene Situation oder dieser oder jener Zufall etwas mit Gott zu tun.
Und was ist Ihre Aufgabe als Pilgerpastor dabei?
Meine Aufgabe ist einerseits, dass ich so diese ganzen unterschiedlichen Initiativen, die es bei uns in der Kirche gibt, dazu miteinander vernetze. Es sind viele an verschiedenen Orten tätig, dass nicht jeder die Idee hat, dass er nur so für sich alleine vor sich hin wurschtelt, sondern dass man weiß, wir gehören zu einer großen Bewegung. Wenn wir unsere Pilgermesse im Februar in St. Jakobi haben, dann ist es so, dass wir 4.000 Interessierte bei uns in der Kirche haben. Das heißt, das zeigt auch für diejenigen, die da hinkommen. Mit meiner Begeisterung bin ich nicht alleine. Ich gehöre zu einer größeren Bewegung und es gibt ganz viele Gleichgesinnte. Und über das Jahr hinweg versuchen wir denen auch in Hamburg so ein Zuhause zu geben. Es gibt jeden Monat einen Pilgergottesdienst. Am ersten Donnerstag des Monats gibt es die sogenannte Pilgervesper. Da feiern wir einen Abendgottesdienst und danach gibt es noch ein gemeinsames Essen. Und so kommen diejenigen, die sich zu dieser Community zählen, irgendwie mit anderen Pilgerbegeisterten zusammen. Und diejenigen, die sich auf Wege begeben, können sich vor diesen Wegen von mir im Rahmen dieser Pilgervesper segnen lassen. Und das machen wahnsinnig viele Menschen. Da kommen dann irgendwie an einem so einem Gottesdienst kommen um die 30 Personen und sagen mir, was sie vorhaben und bekommen von mir einen persönlichen Segen zugesprochen.
Und wenn Sie zusammen eine Tour machen, dann sind Sie auch für die Betreuung der Pilgernden dann zuständig, also seelsorgerliche Betreuung auch?
Also wenn ich auf so einem Pilgerweg mit einer Gruppe unterwegs bin, einerseits bin ich natürlich da der Impulsgeber, der sich etwas vorbereitet hat für die Tagesimpulse, der die Gebete spricht und so weiter. Aber natürlich, was Menschen auf Wege bringt, nämlich die Krisen oder die Schwellensituation, die haben Menschen auch im Gepäck, wenn sie sich einer Gruppe anschließen. Es kann sein, dass ich mit einer 16-köpfigen Gruppe unterwegs bin und dann bricht unterwegs etwas auf und jemand ist mit einem Thema konfrontiert, das ihn oder sie total beschäftigt, und dann hat er mich natürlich als Ansprechperson und kann das mit mir bereden und kann sich von mir oder kann das zu mir erstmal erzählen und kann sich vielleicht von mir einen Hinweis dazu geben lassen, aber kann eigentlich vielmehr bin ich dann eher dafür da, denen beim Sortieren zu helfen, ihre eigenen Gedanken. So.
Würden Sie sagen, Pilgern ist nur in Anführungszeichen etwas Spirituelles oder hat das auch eine ethische Komponente?
Ich glaube, dass es eine ethische Komponente in jedem Fall hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Norwegen auf den Olavsweg gehen, dann haben wir so Tagesthemen, zu denen die Impulse sind. Und die haben immer auch eine ethische Seite. Wenn das Thema Dankbarkeit als Tagesthema ist, das bedeutet auch etwas wie für die Art und Weise, wie ich mein Leben führe. So. Das ist aber so eine kleinteilige Individualethik. Aber Pilgern ist durchaus auch in einer größeren Perspektive politisch mittlerweile ein Medium geworden. Zum Beispiel gibt es eine Initiative, wenn die Weltklimakonferenz in Europa stattfindet, dass aus ganz Europa Menschen gemeinsam zu dem Ort der Weltklimakonferenz pilgern. Zum letzten war das in Glasgow, da war eine schwedische Gruppe zum Beispiel, ist quer durch Deutschland gegangen und dann mit der Fähre rübergefahren nach England und die letzten Kilometer nach Glasgow gegangen und hatten immer dieses Thema, wir wollen auf die Gefährdung unserer Schöpfung aufmerksam machen. Also wir gehen nicht nur für uns selber, sondern wir haben auch ein politisches Anliegen, dass wir aus unserer eigenen christlichen Ethik, wofür wir uns aus unserer eigenen christlichen Ethik verantwortlich fühlen.
Was ist Ihr schönstes Pilgererlebnis?
Oh, ich habe inzwischen so viele tolle Sachen erlebt. Ich habe jetzt gerade unlängst ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Da hatte ich mit einer Gruppe einen Pilgerweg vorbereitet und die hatten die Idee, dass wir das bei uns in Hamburg St. Jakobi starten mit einem Lied von Udo Lindenberg. Wir ziehen in den Frieden. Und dann war das so, dass das aus Versehen das falsche Lied abgespielt wurde. Nämlich, ich trage dich durch die schweren Zeiten. Und dann haben die versucht, das nochmal zu korrigieren, haben das wieder angemacht und es kam schon wieder, ich trage dich durch die schweren Zeiten. Und ich war eigentlich nicht verantwortlich an dem Tag, aber ich habe dann irgendwie kurz das Wort ergriffen und habe gesagt, wenn ich beim Pilgern eine Sache erlebt oder gelernt habe, dann ist es, dass man aufmerksam sein soll für solche Dinge, die anders laufen, als man denkt. Und sich vielleicht am Ende des Tages dann fragt, wofür das gut war. Und als das dann das schiefgegangen ist, habe ich so gesagt, wir wissen das jetzt nicht, aber vielleicht wissen wir heute Abend, wofür es gut war, warum wir unbedingt ich trage dich durch die schweren Zeiten hören sollten und nicht wir ziehen in den Frieden. Und dann habe ich eine Woche später von einem der Teilnehmer eine Mail bekommen, der mir erzählt hat, dass er zum ersten Mal mit einer Gruppe pilgern war, weil er früher immer mit seiner Frau zusammen pilgern war, aber die im letzten Jahr gestorben ist. Und dieses falsche Lied hat für ihn eine ganz besondere Bedeutung in dem Moment bekommen. Und erst recht mit dieser, sozusagen mit diesem Deutungsangebot, das ich auch mehr so, kam mir das so in den Kopf, mit diesem Deutungsangebot er dann plötzlich gedacht hat, ja, nee, meine Frau ist zwar nicht mehr am Leben, aber ich bin weiterhin mit ihr verbunden. Und das war zum Beispiel mein letztes besonderes Pilgererlebnis so.
Für die Zuhörenden einmal im Hintergrund war der Pilgerhund von Pastor Frank Harper einmal zuhören. Welche Hoffnung verbinden Sie mit dem Pilgern?
Ich finde, gibt so eine ganz basale Grunderkenntnis beim Pilgern, dass man ankommt. dann regnet das oder dann scheint die Sonne oder man hat viel zu wenig Wasser eingepackt oder man hat sich verlaufen und man hat oft mit richtig krassen Krisen zu tun. Auch, dass man nicht weiß, kriege ich eigentlich eine Unterkunft oder nicht, klappt das eigentlich alles? Und am Ende kommt man an. Und das ist eine ganz, finde ich, eine ganz grundsätzliche Einführung ins Vertrauen. Also in der Bibel steht ja, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden und klopft an und euch wird aufgetan. Und das kann man beim Pilgern irgendwie so ganz, ganz handfest erleben. Und was mir Hoffnung gibt, ist also für andere Themen, auch für andere Themen in meinem Leben, aber auch für die Themen in der Welt, dass wenn man einen Weg verfolgt und man sich nicht kleinkriegen lässt von dem Unwetter oder von dem Störung oder die Stöcke, die einem da zwischen die Beine geworfen werden, dass dann letztendlich die Wege auch zum Ziel führen. Manchmal braucht man einen langen Atem. Und das wissen wir beim Pilgern auch, weil so ein Weg kann sich manchmal ganz schön lange ziehen.